Du, sag mal, Basti,
Ja, bitte, Patrick.
wir haben echt viele Fragen unserer Hörer zur Berufsunfähigkeit erhalten.
Ja, ich finde, dann sollten wir diese heute einfach mal beantworten. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute natürlich auch wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
Servus Basti, hallo liebe Zuhörer.
Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir seit heute ein neues Intro. Das haben wir aus einem einzigen Grund gemacht und zwar, es sollte kürzer werden. Ja, wir wollten einfach, dass ihr euch nicht so lange mit unserem Intro aufhalten müsst, sondern direkt ins Thema reinkommt. Und ich hoffe, das ist uns gelungen und ihr begrüßt die Kürzung unseres Intros.
Ja, jetzt hast du genauso lange, wie das alte Intro wäre, eingeleitet darüber, dass wir ein kurzes Intro haben.
Das machen wir ja nur einmal. Und jetzt gehen wir auch direkt ins Thema rein. Patrick, wir haben nämlich Fragen bekommen über Instagram. Das war relativ cool. Ich habe dort gefragt, was ihr denn wissen wollt zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, welche Fragen euch so rumtreiben. Und wir haben über, ich glaube, 50 Fragen bekommen. Manche haben sich natürlich wiederholt und das ist gut, weil das hat uns gezeigt, welche Fragen so am häufigsten vorkommen. Und jetzt haben wir uns hier mal so die relevantesten oder die eben oft vorkamen, rausgepickt und werden die jetzt in dieser Folge beantworten. Das heißt für dich, wenn du noch nicht auf Instagram am Start bist, dann schau unbedingt mal vorbei beim Patrick, den findest du dort unter Was ist Versicherung und meine Wenigkeit unter Versicherung mit Kopf. Und was geht da bei dir gerade ab, Patrick? Ja,
bei mir wird draußen im Treppenhaus gebohrt.
Geil, bei uns auch. Das heißt, das kann auch tatsächlich jetzt bei uns passieren. Die Nachbarn machen schon die ganze Woche rum, aber ich hoffe nicht. Ja.
Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, aber gut, das ist, that's live, das ist, so ist das und das ziehen wir jetzt einfach eiskalt durch, würde ich sagen.
Genau, fang doch mal an mit der ersten Frage, die wir bekommen haben.
Genau, erste Frage, die kam, oder eine von den ganz vielen Fragen, die kam nochmal auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank dafür, waren echt extrem viele gute und, nee, es waren eigentlich nur gute dabei, keine blöden Fragen tatsächlich. Und die erste, die kam, kann ich trotz Berufsunfähigkeit trotzdem noch etwas hinzuverdienen? Das war die erste Frage.
Möchtest du die auch direkt beantworten oder?
Kann ich gerne tun.
Dann mach das doch.
Kann ich gerne tun. Diese Frage ist ganz eindeutig mit Ja zu beantworten. Und zwar ist es so, dass wenn man berufsunfähig ist, man trotzdem noch irgendetwas hinzuverdienen darf. Das heißt ja auch, nur um berufsunfähig zu sein, muss man ja mindestens 50% nicht mehr seinem alten Beruf ausüben können. Das heißt quasi, dass man ja noch zu 49% eventuell tatsächlich noch in seinem alten Job auch arbeiten könnte und da eben auch Geld verdienen kann. Und wenn man mal in die Versicherungsbedingungen der Versicherer reinguckt, da ist es in den meisten Fällen, also zumindest in den aktuellen vernünftigen Berufsunfähigkeitsversicherungen so, dass dort tatsächlich auch drinsteht, dass man bis zu 80% auf jeden Fall des Geldes, was man vorher verdient hat, auch weiterhin verdienen kann, ohne dass man deswegen oder ohne dass die Versicherung deswegen sagt, du bist gar nicht mehr berufsunfähig. Und neben diesen 80% in irgendeinem Job, wo man noch was dazu verdient, zählt aber auch immer noch mit dazu, dass auch die soziale Stellung so sein muss, wie sie vorher denn ausgestaltet war. Weil tatsächlich, es gibt da ja so einen Fall, den erzähle ich immer ganz gerne, dass ein Unternehmer berufsunfähig wurde und dann ja als Lagerist gearbeitet hat, auch ganz viele Überstunden beziehungsweise auch Nachtschichten und so weiter eingelegt hat und deswegen tatsächlich mehr verdient hat, als er vorher als Unternehmer verdient hatte. Und dann kam die Versicherung her und hat gesagt, naja, du verdienst ja jetzt eigentlich mehr als diese 80%, die bei uns in den Bedingungen stehen. Eigentlich bist du ja nicht mehr berufsunfähig. Und da hat dann tatsächlich das Gericht entschieden, als er dagegen vorgegangen ist, dass die soziale Stellung eines Lagerarbeiters nicht der entspricht, die er vorher hatte, quasi als Unternehmer, und deswegen tatsächlich auch mehr als diese 80% verdienen könne und trotzdem bedingungsgemäß immer noch berufsunfähig sei und zusätzlich auch seine Berufsunfähigkeitsrente erhalten solle.
Genau, korrekt. Wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es da sogar ein Urteil von unserem obersten Gerichtshof, wenn ich mich nicht ganz irre, was das ist.
Aber einfach mal so grob oder konkret nochmal gesagt, ja, man kann, auch wenn man berufsunfähig ist, noch etwas dazu verdienen. In den meisten Bedingungen ist quasi diese Grenze bei 80% des Einkommens, was man vor der Berufsunfähigkeit hatte, was überschritten werden muss, damit man dann eventuell nicht mehr berufsunfähig gilt seitens der Versicherung.
Gut, nächste Frage. Ja, mach ich mal weiter. Mhm. Und zwar kam rein, was bedeutet es, dass der Beitrag mit einer Überschussverrechnung versehen ist? Was der Fragesteller hier meinte, ist, wenn man ein Berufsunfähigkeitsversicherungsangebot zum Beispiel vorliegen hat, dann ist es in vielen Fällen so, dass da steht zum Beispiel Zahlbeitrag und Bruttobeitrag oder eben Nettobeitrag und Tarifbeitrag. Also da stehen irgendwie zwei Beiträge da und das kann schon mal ein bisschen verwirren. Der eine ist höher, ja, der andere ist niedriger. Also der Bruttobeitrag, der Tarifbeitrag ist der höhere, der Nettobeitrag, der Zahlbeitrag ist der niedrigere. Mhm. Und wie der Name eigentlich schon sagt, ist der Zahlbeitrag derjenige, den du tatsächlich dann zahlen musst, der von deinem Konto weggeht. Und auch nochmal kurz die Info, weil das kann auch immer wieder verwirren. Netto, Brutto, da hat nichts irgendwie was mit Steuer zu tun, dass auf Versicherungssteuer draufkommt oder irgendeinen anderen Blödsinn. Das hat damit nichts zu tun, okay? Was es damit zu tun hat, sind Überschüsse, die ein Versicherer erwirtschaften kann, ja, und erwirtschaftet. Und dann nennt man das Ganze Überschuss-Sofortverrechnung. Das bedeutet, der eigentliche Tarifbeitrag, den theoretisch zahlen müsstest, dieser wird eben mit den Überschüssen, die der Versicherer aktuell erwirtschaftet, verrechnet und dadurch kommt der niedrigere Zahlbeitrag zustande, den du dann tatsächlich zahlen musst. So funktioniert das Ganze. Wichtig an der Stelle, vielleicht einfach mal, Überschüsse sind natürlich nichts, was garantiert ist. Ja? Kann dir niemand garantieren. Das heißt, das kann sich auch verändern und dahingehend kann sich auch der Zahlbeitrag etwas hin verschieben Richtung dem Bruttobeitrag oder dem Tarifbeitrag. Ja, das kann passieren. Patrick, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. So mega oft kommt das jetzt aber auch nicht unbedingt vor, weil da sitzen ja Versicherungsaktuare, die das super genau kalkulieren und hin und her. Und wenn da so was mal angepasst werden muss, dann wird da oft auch ein externer Treuhänder dazugezogen und sonstiges. Also das ist nicht so, dass der Versicherer direkt mal morgen sagen kann, so, irgendwie Überschüsse sind jetzt irgendwie um die Hälfte gesunken und zack, jetzt hebt man hier den Beitrag saftig an.
Genau, also da muss ich dich jetzt auch gar nicht korrigieren, weil das ist genau so. So häufig kommt das nicht vor, aber man muss natürlich immer, man muss es halt wissen, ne? Genau. Dass es sein kann, eventuell unter Umständen das. Ne? Okay, die mache ich einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Die da lautete, muss ich einen Berufswechsel angeben bei der Berufsunfähigkeitsversicherung? Ganz klare Antwort, nein. Wenn man einmal einen Vertrag hat und man dort eben so eingestuft ist, wie man denn gearbeitet hat oder welche Tätigkeit man ausgeübt hat, als man diesen Vertrag abgeschlossen hat, ist alles, was künftig irgendwie passiert, sich am Berufswechsel ergibt oder automatisch mitversichert und man muss das nicht der Versicherung nachmelden. Also gibt es ja immer so diese Beispiele. Ich bin jetzt hier so ein Sesselpupser, der einen relativ günstigen Beitrag hat bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und mein Traum war es schon immer mal, Sprengstoffmeister zu werden. Und da ist es natürlich klar, dass so ein Sprengstoffmeister, wenn der da mit irgendwelchen gefährlich explosiven Stoffen hantiert, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass auf einmal die Hand weg ist, als jetzt bei einem Sesselpupser, wie ich einer bin. Und deswegen wäre eigentlich auch ein Sprengstoffmeister, glaube ich, überhaupt gar nicht versicherbar in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber wenn er das wäre, dann würde er natürlich einen deutlich höheren Beitrag zahlen müssen, als jetzt eben ich als Versicherungsmensch, der eigentlich ja nur am Schreibtisch sitzt. Aber so ein Wechsel, der muss bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn eine besteht, dann eben nicht angegeben werden. Und ja, das ist eigentlich eine feine Sache. Andersrum ist es eventuell tatsächlich möglich. Da muss man mal wirklich in die Bedingungen gucken oder dann auch mit dem Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, wie auch immer, seines Vertrauens reden. Wenn man jetzt zum Beispiel aus einem risikobehafteteren Beruf, also meinetwegen, man war Schreinermeister und geht jetzt aber irgendwie ins Büro, weil man halt irgendwie nicht mehr möchte, dass man dann ständig irgendwie draußen rumrennt oder halt nicht mehr an der Kreissäge stehen möchte, sondern dann jetzt irgendeinen Bürojob macht und quasi nicht mehr diese körperlichen gefährlichen Tätigkeiten ausüben muss, dann kann man eventuell auch mit dem Versicherer sprechen und fragen und sagen, pass mal auf, mein Risiko hat sich jetzt stark minimiert, dass ich berufsunfähig werde. Könnte man da vielleicht mich in der Berufsgruppe günstiger einstufen? Es ist hin und wieder ist das auf jeden Fall möglich. Also einfach dann mal auch mit dem Versicherer sprechen. Und ja, also besser geht vielleicht, schlechter eingestuft und dass es dann teurer wird, das kann niemals geschehen.
Genau. Wichtige Zusatzinfo noch, dennoch ist natürlich immer dein zuletzt ausgeübter Beruf versichert, ja? Das, weil das, also ich habe das ganz wichtig, immer, ja. ich habe das immer wieder im Gespräch, weil das halt einfach erstmal nicht logisch ist. Das heißt, du versicherst dich irgendwann mal als Büroangestellter, das steht drinnen in deinem Vertrag, deinem Antrag und bist 5 Jahre später Landschaftsgärtner und dann muss man erstmal raffen, ja, dass dann trotzdem deine Tätigkeit als Landschaftsgärtner versichert ist und nicht das, was damals irgendwo im Antrag angegeben wurde. Du musst dir das so vorstellen, der Versicherer muss dich ja irgendwie mal einstufen. Ja, und das geht halt einfach nur darüber, dass er in dem Moment, wo du eine BU abschließt, genau das hernimmt, was aktuell Sache ist bei dir. Ja, und es wäre aber natürlich auf der anderen Seite wieder absoluter Schwachsinn, wenn du deinen Beruf dann wechselst und bist Landschaftsgärtner und bist berufsunfähig, dann sagt er, Moment. Aber du hast das ja damals als Büromensch abgeschlossen. Ja, das kannst du ja noch machen. Ja, deswegen hier, mach doch wieder Büromensch, ja. Damit das dann eben nicht geht. Ja, das vielleicht nochmal als Zusatzinfo.
Ja, also es wird immer, wenn man berufsunfähig wird, wird immer geguckt, was welche Tätigkeit man konkret zuletzt ausgeübt hat.
Gut. Die nächste Frage, die habe ich tatsächlich auch als Direktnachricht bekommen. Warum BU, also warum Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil, wenn diese greift, kann ich nicht mehr arbeiten und bekomme ja auch Arbeitslosengeld. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich die Frage beantworten soll tatsächlich. Ich versuche es mal darum, ich versuche mal über diese Brücke hier. Du schließt eine Berufsunfähigkeitsversicherung als etwas ab, was deine Existenz absichert. Deine jetzige Existenz, deinen jetzigen Lebensstandard. Und sowas wie Arbeitslosengeld, was es ja auch nicht unendlich lange gibt, ja. auch dann Hartz IV Grundsicherung, was weiß ich, ja, wie der Name schon sagt, das sichert ja nicht deinen Lebensstandard ab, sondern das ist eine Minimalabsicherung, ja. Da wirst du nicht super gut leben können, oder zumindest nicht so, wie du es gewohnt bist. Und aber dass genau du das weiter kannst, deshalb eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist kein Ding, was man dazu macht, oh ja, für den Worst Case, ja, dass ich irgendwie über die Runden komme. Nein, das wäre total falsch, daran zu gehen, weil dafür hast du die sozialen Sicherungssysteme, die wir in Deutschland haben. Es geht darum, deinen aktuellen Lebensstandard abzusichern, damit du weiterhin, ich nenne es mal so, in Würde leben kannst, so wie bisher auch, trotz Berufsunfähigkeit. Hättest du die Frage auch so beantwortet, Patrick, oder hättest du es ein bisschen anders gemacht?
Nee, ich hätte es auch so genau so in dieser Art erklärt.
Genau. Ja, deshalb BU, ja. Und ja, genau. Deswegen ist die halt einfach wichtig.
Das ist also, klar, also man kriegt Arbeitslosengeld, ja, das ist ja richtig, ja. Aber auch nicht ewig.
Genau.
Und danach, wenn man dann irgendwelche sozialen Gelder bekommen möchte, da muss ja erst sämtliches Vermögen, was man irgendwo anders schon mal selbst privat angesammelt hat, muss ja erstmal aufgebraucht sein, damit man dann überhaupt quasi aufs Amt gehen kann und Sozialleistungen kriegt. Ja, das ist halt bei einer BU nicht so. Da ist halt bedingungsgemäß, bist du berufsunfähig und dann gibt's die Kohle. Und da wird nicht geguckt, wie viel Millionen du vielleicht noch schon auf irgendwelchen Offshore-Konten oder oder auf deinen Bankkonten hast oder ob du vielleicht Eigentümer bist und mehrere Mietwohnungen oder wie auch immer hast. Das ist völlig egal.
Die nächste Frage, Patrick, die darfst du jetzt wieder machen und die finde ich sehr spannend, tatsächlich.
Okay. Gibt es eine Besteuerung der Berufsunfähigkeitsrente, wenn man eine Leistung empfängt? Ja. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst. Und es wird, glaube ich, auch sehr, sehr häufig irgendwie nur so ein bisschen so beiläufig oder auch gar nicht erwähnt, dass auch tatsächlich theoretisch auf eine Berufsunfähigkeitsrente, die man erhält, Steuern zu zahlen sind. Ich möchte das Ganze jetzt nicht zu ausführlich machen, weil ich glaube, das würde eine ganze Episode, glaube ich, füllen können. Je nachdem, in welcher, ja, da gibt es ja diese 3-Schichten-Modelle, also wo deine Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwo vielleicht mit anhängt an irgendeinem Hauptvertrag, an irgendeiner Rentenversicherung, vielleicht irgendeine steuerlich, staatlich geförderte Rentenversicherung, wo noch so eine BU mit dran ist, über eine betriebliche Altersvorsorge, kann man ja auch noch so einen BU-Baustein auch häufig mal irgendwie mit reinmachen. Und da ist einfach nur der Einfachheit halber gesagt, dass eine Berufsunfähigkeitsrente, wenn sie an irgendwie so einen anderen Vertrag gekoppelt ist, immer dem gleichen steuerlichen Schicksal folgt bei Auszahlung, wie dieser Hauptvertrag, an den die gekoppelt ist. Also meinetwegen jetzt betriebliche Altersvorsorge, wenn da eine Berufsunfähigkeitsversicherung dabei ist, betriebliche Altersvorsorge muss man später mal zu 100% versteuern. Deswegen müsste die Rente daraus, aus der Berufsunfähigkeitsversicherung, auch zu 100% versteuert werden. Also der volle Betrag, den man da kriegt, der müsste voll angegeben werden. Bei Rürup-Renten, die so gekoppelt sind, ist es eben dasselbe, je nachdem, wie steigert sich das ja jetzt in den nächsten Jahren, aber da kommt man auch dann irgendwann mal auf die 100%, die davon zu versteuern sind. Aber wenn man ein Berufsunfähigkeitsrenten, nee, wenn er doch, wenn man einen BU-Vertrag hat, der jetzt so selbstständig ist, also eigenständig und ohne irgendeine staatliche Förderung, dann ist es so, wenn es dann zur Auszahlung kommt, dieser Berufsunfähigkeitsrente, dann wird hergegangen und geguckt, wie lange denn diese Berufsunfähigkeitsrente möglicherweise noch bezahlt wird. Also sprich, wie lange, also wann du berufsunfähig geworden bist und wann quasi dieser Ablauf dieser Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Und da wird dann, gibt es dann im, und das habe ich extra mal recherchiert, weil ich kann mir das auch nie merken und ich habe es mir auch gerade aufgeschrieben, in der Einkommensteuerdurchführungsverordnung, im Paragraph 55, da steht das Ganze drin, dass ein welcher Prozentsatz der Berufsunfähigkeitsrente versteuert werden muss im Verhältnis dazu, wie lange man denn diese Berufsunfähigkeitsrente erhalten wird. Ist das, ich hoffe, das ist jetzt gerade halbwegs verständlich rübergekommen. Ich kann einfach mal ein Beispiel bringen. Man hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die bis 67 abgeschlossen ist und man wird mit 47 berufsunfähig. Das heißt, man könnte dann da eben in dieser Einkommensteuerdurchführungsverordnung nachgucken und sagen, okay, ich würde jetzt diese Berufsunfähigkeitsrente jetzt noch für 20 Jahre kriegen. Und dann geht man mit dem Finger nach rechts und da steht ein Prozentsatz dran und der stünde quasi bei 20 Jahren, stünde daneben 21%. Das würde bedeuten, nicht, dass man 21% Steuern darauf zahlen muss, sondern dass, wenn man meinetwegen, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, 1.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente erhält, davon 21%, sprich 210 Euro, als sein Einkommen angeben müsste. Und diese 210 Euro pro Monat müssten dann nach der ganz normalen Einkommensteuererklärung, versteuert werden. Das natürlich, wenn das das einzige Einkommen ist, mit diesen 210 Euro, die dann irgendwie versteuert werden müssen, immer noch unter der Freigrenze liegt, dass man überhaupt Steuern zahlen muss, das ist klar. Und das bedeutet eben auch, was ich anfänglich erwähnt hatte, theoretisch ist es so, dass man auf seine Berufsunfähigkeitsrente Steuern zahlen muss. In der Praxis, wenn das tatsächlich dann das einzige Einkommen ist, wird es nicht so sein, weil man immer noch unter der Steuerfreigrenze läge und somit eigentlich keine Steuern zahlen müsste.
Weißt du, was ich toll finde, Patrick?
Was?
Du hast zu Beginn der Frage gesagt, ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, ja. Und du hast aber genau das gemacht. aber ja, genau so ist es. Und ein letzter Punkt vielleicht noch mit dazu. Mhm. Genau deshalb ist es interessant, dieses steuerliche Thema zu beachten bei einer BU, weil je nachdem, wie die abgeschlossen wird, ändert sich die Besteuerung. Und die günstigste Form, was die Besteuerung der BU-Rente angeht, ist immer die BU-Versicherung, die du einfach nur als reine Risiko-BU ohne irgendein Kombiprodukt pipapop abschließt.
Genau.
Da hast du immer die geringste Besteuerung. Und vergesst das nicht, wenn euch mal wieder jemand erzählt, aber wenn du das hier so koppelst und hin und her ein bisschen Steuervorteile und kannst du das absetzen. Das, ach, das ist interessant. Ja, aber du musst dann später halt auch mehr Steuer zahlen. Das heißt, du musst eigentlich im Umkehrschluss auch wieder mehr BU-Rente absichern, weil du ja das verrechnen musst, was du an Steuer später zahlst. Und dadurch, dass du mehr absichern musst, zahlst du ja auch wieder mehr Beitrag. Und dann muss ich mir noch die Frage stellen, hat sich das dann wirklich gerechnet? Ja, also einfach mal im Hinterkopf behalten, diese Thematik.
Genau.
Gut, nächste Frage.
Ich sag, bei der nächsten Frage, die ich beantworte, da halte ich mich extrem kurz.
Ja, ich werde darauf zurückkommen.
Okay.
Welche Möglichkeiten hat man, wenn man sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht leisten kann? Super Frage, weil das leider sehr oft der Fall ist. Nicht unbedingt, weil die Leute überhaupt keine Kohle haben. Das kann natürlich auch sein und dann gibt es leider nicht viele Optionen. Du brauchst halt schon mal irgendwie ein bisschen was im Monat, ja, ein Fuffi oder irgendwie, muss irgendwie da sein, dass man hier was Sinnvolles machen kann. Aber es gibt halt auch Menschen, die gut verdienen, aber jetzt in einem Beruf arbeiten, der halt für den Versicherer ein enorm hohes Risiko darstellt und dadurch der Beitrag halt utopisch hoch ist und das dann vielleicht auch dann nicht mehr plötzlich finanziell tragbar ist. Das ist meistens in den handwerklichen Berufen tatsächlich so, aber auch Berufe wie zum Beispiel eine Krankenschwester, ein Physiotherapeut, ein Fitnesstrainer, wo man erstmal so denkt, naja, das ist halt ein normaler Beruf. Auch die werden bei den Versicherern gar nicht mal so geil eingestuft. Und dann hat man da als Azubi Krankenschwester, wo man 1.000 Euro BU-Rente versichern will, zahlt man da gleich mal ein bisschen was über 100 Euro. Puh, ja, und das vom Azubi-Gehalt sich leisten zu können, das wird schwierig. Und das heißt, was haben wir hier noch für andere Optionen? Grundsätzlich hast du noch folgende weitere Optionen, um deine Arbeitskraft abzusichern. Du hast die sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Ja, die ist ähnlich, funktioniert ähnlich wie die BU, hat aber ein paar andere Voraussetzungen, wo dann geleistet wird. Also da wollen wir jetzt wirklich nicht einsteigen ins Thema, weil das würde tatsächlich eine komplette Folge oder sogar mehrere Folgen füllen. Wir haben die Grundfähigkeitsversicherung, die funktioniert auch ähnlich, also gibt es auch wieder eine monatliche Rente, aber der bezieht sich auf menschliche Grundfähigkeiten, die nicht mehr vorhanden sind, zum Beispiel laufen, gehen, sitzen und sonst was. Und dann würde diese Rente ausgezahlt werden. Das ist auch ein bisschen günstiger, einfachere Gesundheitsfragen, da kannst du dich trotzdem gut mit absichern. Dann haben wir auch noch sowas wie eine Dread Disease Versicherung, schwere Krankheitenversicherung. Da ist es aber so, dass es in der Regel einen Einmalbetrag gibt, wenn du eine schwere Krankheit bekommen kannst. Also für Menschen, die so, ja, ich kann mir halt alles andere irgendwie nicht leisten, ja, aber ich will zumindest mal irgendwie abgesichert sein gegen schwere Krankheiten. Und dann, Patrick, was haben wir noch? Ja, sowas wie eine Multirisk-Versicherung. Ja, das ist dann so ein bisschen eine Kombi aus allem irgendwie ist. Ja, Unfallversicherung auch noch irgendwie mit dabei. Ja, aber so würde ich jetzt vielleicht mal diese Prioritätenliste runtergehen. Ja, oben die BU, dann die, kurz die EU, dann die GU, Disease, Multirisk, ja, so in dem Bereich. Das sind noch andere Optionen, die eben günstiger sein werden, ja, als die BU und dich trotzdem auch noch in relativ guter Art und Weise absichern würden.
Ja, es kommt halt da auch tatsächlich immer so auf das eigene Bedürfnis an, was man denn für sich selbst absichern möchte. Also es gibt einige, die sagen, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung brauche ich nicht, werde ich eh nicht, aber natürlich, ja, wenn ich jetzt eine schwere Krankheit kriege, ja, dann weiß ich, dann brauche ich Kohle. Ne? Dann ist halt da diese Absicherung für denjenigen vielleicht subjektiv betrachtet die bessere. Oder wenn einer eben sagt, hier, na, Grundfähigkeiten sind mir schon wichtig, aber mit der Psyche und so, da werde ich eh nie irgendwas haben, dann kann man sich halt dann auch mal überlegen, ob vielleicht diese Grundfähigkeitenversicherung, ob das vielleicht genau das Richtige ist.
Ne? Genau, ja. Das am besten mit dem Versicherungsmenschen deines Vertrauens besprechen. So, Patrick, jetzt bin ich gespannt. Du hast genau 60 Sekunden.
Okay. Die Frage lautete, wie berechnet sich die Lücke? Und ich nehme mal jetzt sehr stark an, dass mit der Lücke das gemeint ist, wie hoch denn tatsächlich die Berufsunfähigkeitsrente sein soll. Und die ist tatsächlich für jeden individuell. Es gibt einige, die gehen her und sagen, naja, es gibt ja noch die Erwerbsminderungsrente von gesetzlicher Seite her. Die sollte man da irgendwie mit einbeziehen. Wobei es da tatsächlich so ist, dass man in der Regel erst berufsunfähig wird und dann noch ein ganz, ganz langer Schritt ist, bis man tatsächlich erwerbsgemindert ist und dann seitens der von gesetzlicher Seite irgendwas kriegen würde. Von dem her, meine persönliche Meinung, sollte man die Berufsunfähigkeitsrente in der Höhe abschließen, wie viel Geld man tatsächlich im Monat benötigt, um so weiterleben zu können, wie man momentan lebt.
Gut. Fertig. Sehr schön, 43 Sekunden.
Ah, okay.
Zwischendurch habe ich mir kurz Sorgen gemacht, als du zur Erwerbsminderungsrente umgeschwungen bist.
Aber über die Erwerbsminderungsrente haben wir tatsächlich auch schon mal in einer anderen Episode gesprochen.
Unbedingt mal reinziehen, weil dass man die bekommt, ist echt heavy. Da musst du schon echt im Eimer sein, um es mal so auszudrücken. Und du bist viel schneller BU, als dass du hier erwerbsgemindert irgendwo bist.
Genau. Also es kann natürlich auch beides zusammenkommen, ne? Klar, wenn man erwerbsgemindert ist, ist man in der Regel auch berufsunfähig. Und dann gibt es halt beides. Ne?
Ja.
Ganz einfach. Übrigens, ganz wichtig, wird nicht angerechnet. Ne?
Das wird ist, nicht angerechnet, wird genau. Nächste Frage. Wie sieht es eigentlich für Beamten aus? Brauchen wir auch eine BU? Auch eine sehr gute Frage. Beamte haben auch eine kleine Sonderstellung. Kurze Antwort, ja. Zumindest auf alle Fälle in den ersten Jahren. Und bei Beamten ist es ja so, die werden jetzt erstmal wahrscheinlich jetzt eher nicht berufsunfähig, sondern dienstunfähig. So wird das genannt, weil der Dienstherr dann quasi vielleicht irgendwann sagt, so, du kannst jetzt nicht mehr und du bist dienstunfähig. Das heißt, was ist für Beamte wichtig und das eben auch nur kurz angerissen, für die ist wichtig, dass wenn die eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, dass da eine sogenannte echte Dienstunfähigkeitsklausel mit dabei ist. Was kann die, was macht die, ich sag mal so, die erleichtert einfach nochmal den Prozess, wenn es dann darum geht, festzustellen, bist du jetzt dienstunfähig, ja oder nein. Und das ist relativ, sagen wir so, das ist einfacher festzustellen, als eine Berufsunfähigkeit, weil wenn du dienstunfähig bist, dann bist du halt dienstunfähig, quasi nach dem Motto. Und vielleicht bekommst du dann dadurch auch schneller eine Leistung, als wenn das jetzt eine reine BU irgendwie nur wäre. Ja. Deswegen hier die Thematik mit der echten Dienstunfähigkeitsklausel ist sehr wichtig für Beamte. Und bis irgendwann mal vielleicht so ein Ruhegehalt erreicht ist, ja, dass ein Beamter bekommt, wenn er aus dem Dienst ausscheidet, das dauert ja auch eine gewisse Zeit, Patrick. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das dauert, bis das auf einem Level ist, wo das irgendwie dann so hoch ist, dass man irgendwie nicht mehr selbst noch eine private Absicherung braucht.
Bis dahin
auf alle Fälle absichern. Sorry, ja, jetzt.
Ja, genau. Es ist, sobald man dann Beamter auf Lebenszeit ist und dann auch die 60 Monate voll hat, dann gibt es ein sogenanntes Mindestruhegehalt. Und das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Also das sind auf jeden Fall über 1.000 Euro. Ich glaube, knapp um die 1.500 Euro, die auf jeden Fall ein Beamter dann kriegt. Aber da nochmal genauer, weil es gibt ja, in Deutschland gibt es ja 16 verschiedene Bundesländer und dann gibt es nochmal die Bundesbeamten und die haben alle irgendwie eigene Einstufungen und so weiter. Also deswegen da nochmal dann genau gucken. Aber gerade auch ein junger Beamter, der hat eigentlich noch nichts und deswegen ist es da gerade umso wichtiger. Und du hattest auch gerade nochmal, wenn ich jetzt noch einen Zusatz nochmal mit anbringen darf, kurz, du hattest davon gesprochen, eine echte Dienstunfähigkeitsklausel mit einzubauen. Stellt sich die Frage, gibt es auch unechte? Würde ich sagen, ja, gibt es. Es gibt tatsächlich, und das ist nämlich das, worauf man wirklich achten muss, es gibt Dienstunfähigkeitsklauseln, die heißen zwar so, sind dann allerdings irgendwie wieder beschränkt, dass ab einem gewissen Alter oder je nachdem, welchen Beamtenstatus man gerade inne hat, quasi drinsteht, dass ja, Dienstunfähigkeitsklausel gibt's, aber wenn du noch Beamtenanwärter bist, also gerade noch im Referendariat oder so, dann zählt es eigentlich gar nicht und wir gucken trotzdem, ob du berufsunfähig bist und dann stört's uns gar nicht, auch wenn der Dienstherr sagt, du seist dienstunfähig. Oder ab einem gewissen Alter, wo dann gesagt wird, ja, du bist zwar dienstunfähig, aber wir leisten dann trotzdem ab 55 aufwärts, nur dann, wenn du auch gleichzeitig noch berufsunfähig bist. Also deswegen ganz, ganz wichtig, da in diese Bedingungen reingucken, wenn man jetzt Beamter ist oder wird, welche Gesellschaft man denn da nimmt, wo eben das, was ich gerade angesprochen habe, schöner drinsteht.
Genau, schöner drinsteht, ja. Also aber echt, Leute, ist ein wichtiges Thema, ja, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Mhm.
Patrick. So, nächste Sache.
Wir haben noch drei Fragen.
Ja, und da gehe ich jetzt ganz, ganz schnell drüber hinweg, weil wir hatten das eigentlich halb schon beantwortet. Und zwar die Frage lautete, sollte man bereits während der Ausbildung, während eines dualen Studiums eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Und da sage ich ganz klar ja.
Ja.
Und zwar genau aus dem, also aus mehreren Gründen, aber ein Grund, den wir vorhin schon angesprochen hatten, wenn es danach in irgendeinen anderen Job geht, der vielleicht risikobehafteter ist, hat man sich quasi seinen Status schon gesichert und wir haben ja gelernt, egal was danach passiert, einmal eingestuft und es bleibt so. Und man ist natürlich auch während der Ausbildung oder wenn man ein Studium macht, noch deutlich jünger. Man zahlt deswegen auch einen günstigeren Beitrag. Man ist meistens auch noch gesünder und deswegen nicht irgendwie lange auf die lange Bank schieben, die Sache, sondern so früh wie möglich und dann ist man für den Rest seines Arbeitslebens safe.
Perfekt, genau so ist es. Ganz, ganz wichtig. So, dann meine letzte Frage. Ist eine Dynamikvereinbarung sinnvoll? Vielleicht erstmal ganz kurz erklärt, was ist überhaupt eine Dynamik in der Berufsunfähigkeitsversicherung? Das ist nichts anderes als eine jährliche Erhöhung, eine jährliche Anpassung deiner zum Beispiel abgesicherten BU-Rente von 1.000 Euro, dass die jedes Jahr um beispielsweise 3% sich anpasst, um in der Regel die Inflation auszugleichen. Weil du kannst dir natürlich vorstellen, 1.000 Euro heute sind in 15 Jahren von der Kaufkraft her keine 1.000 Euro mehr wert. Und damit man die Inflation ausgleicht, nimmt man eine Dynamik mit her. Manchmal macht man auch eine Dynamik noch höher, um automatisch auch noch irgendwie die Rente mit anwachsen zu lassen, zusätzlich zum Inflationsausgleich. Das, wie gesagt, ist dann wieder individuell auszumachen. Gleichermaßen steigt natürlich dein Beitrag, das ist ja klar, im gleichen Verhältnis, 3% zum Beispiel, steigt dein Beitrag jedes Jahr und deine versicherte Rente. Das ist die sogenannte Beitragsdynamik. Dann gibt es noch so eine sogenannte Leistungsdynamik. Da bewegen wir uns jetzt in dem Bereich, wo du berufsunfähig geworden bist und bekommst die BU-Rente ausgezahlt. Und dann könnte man auch eine Leistungsdynamik quasi vorab vereinbaren, wo dann die ausgezahlte BU-Rente entsprechend auch wieder um einen Prozentsatz X sich jedes Jahr anhebt. Ein Beitrag gibt es ja dann in der Form nicht mehr, weil du ja berufsunfähig bist, da zahlst du ja keinen Beitrag mehr, sondern kriegst diese Rente und die könnte sich dann zum Beispiel jedes Jahr um 2% erhöhen über eine vorher vereinbarte Leistungsdynamik. Eine Beitragsdynamik kostet dich nichts extra oder mehr, eine Leistungsdynamik aber schon, was ja irgendwo Sinn macht, weil der Versicherer muss dir dann später da mal fest auf alle Fälle mehr Leistung jeden Monat zahlen für jedes Jahr, wo du berufsunfähig bist, obwohl du dann da auch keinen Beitrag mehr zahlst. Also das ist irgendwie klar, dass das dann halt mehr kostet. Ja. Und ist das Ganze jetzt sinnvoll? Ja, absolut. Beitragsdynamik auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Der kannst du auch flexibel widersprechen jedes Jahr. Da aber mal in die Bedingungen reinschauen, ob du das unendlich machen kannst oder ob du das nur so zweimal oder dreimal hintereinander machen kannst und dann wird die aus dem Vertrag entfernt. Ganz wichtig, das wäre doof. Da mal nachlesen. Und die Leistungsdynamik, ja, vielleicht, Patrick, kannst du auch noch was dazu sagen. Das ist auch wieder so individuell. Manchmal ist auch schon eine mit dabei, je nach Tarif, ja, wo auf alle Fälle zum Beispiel jedes Jahr das Ganze sich um 1% erhöht. Ja, und manchmal macht man vielleicht auch 2% oder 3% irgendwie mit dazu Leistungsdynamik bei einer BU.
Ja, da muss ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Also ich, ja, gut. Ist so. Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Also unbedingt, also Beitragsdynamik unbedingt mit reinnehmen. Man kann ja dann jedes Jahr selbst entscheiden, ob man diese jetzt annimmt oder ob man dann sagt, na, dieses Jahr lasse ich es mal aus, nächstes Jahr wieder.
Ne? Ganz genau.
So, genau. Wichtig ist nur, Frage. Wichtig ist nur, dass sie das erste Mal angenommen wird, damit die auch läuft und dann.
Ja, genau, okay. Guter Punkt nochmal.
Ja. Letzte Frage. BU, Berufsunfähigkeitsversicherung in Rentenversicherung oder lieber entkoppelt? Erstmal mal vielen Dank für die Frage. Und damit ist quasi gemeint, soll man eine Berufsunfähigkeitsversicherung eben an irgendwie eine Rentenversicherung koppeln, also sprich alles beides in einem Vertrag haben oder lieber separat auf der einen Seite die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung und dann die selbstständige Rentenversicherung auf der anderen Seite haben. Ich hatte es ja gerade schon, als ich so ein bisschen ausgeschweift bin, was die Steuer angeht, erzählt, dass man da eventuell, und der Basti hat mich dann nachher noch bestätigt, dass man da eventuell, vielleicht sollte man berufsunfähig werden, steuerliche Nachteile hat, dass man eben mehr bezahlen muss oder mehr bei der Steuer angeben muss, wenn man das Ganze gekoppelt hat. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, weswegen ich eher dahin tendiere, dass man das Ganze entkoppeln soll, also zwei Tarife oder Verträge quasi dann separat haben soll. Das eine ist das Risiko, was man persönlich absichert. Das ist quasi jetzt die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das andere ist quasi das Sparen, was man auf dieser Seite hat. Und ich bin eben ein Freund davon, wenn man das getrennt voneinander betrachtet, weil es kann irgendwann mal im Leben so eine Situation oder sowas eintreten, wo man jetzt nicht mehr die Kohle hat, dass man sämtliche seiner Versicherungen irgendwie noch vernünftig bedienen kann und bezahlen kann. Und dann ist natürlich so, dass man dann gerne irgendwo mal ein bisschen zurückstecken möchte oder vielleicht mal irgendwas mal einstellen möchte, zu bezahlen, damit man eben so weiter noch normal über die Runden kommt. Und dann wird halt bei Versicherungen gespart. Und wenn man das Ganze in einem Vertrag hat und diesen Vertrag dann plötzlich nicht mehr bespart, dann entfällt natürlich auch gleichzeitig dann der Berufsunfähigkeitsschutz. Und das ist einer, den man auf jeden Fall auf Biegen und Brechen, komme was wolle, aufrechterhalten solle. Weil meistens ist es ja tatsächlich so, dass man in Situationen gerät, wo man dann jetzt finanziell irgendwie nicht mehr so gut aufgestellt ist und das ja auch vielleicht irgendeinen Grund hat, weswegen man vielleicht auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man vielleicht tatsächlich dann auch irgendwie Richtung Berufsunfähigkeit schlittert. Und dann wäre es natürlich fatal, wenn man die nicht mehr bezahlt hätte. Und deswegen bin ich ein Freund davon, das Ganze zu trennen. Also das Risiko auf der einen Seite, das Sparen auf der anderen Seite. Und bei den Sparverträgen vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, finde ich es auch gar nicht mal so verkehrt, wenn man eventuell das jetzt nicht in seine Berufsunfähigkeitsrente in der Höhe, die man kriegt, mit eingeplant hat, dass man daraus ja dann auch seine Rentenversicherung zahlen muss, dass man vielleicht da dann schon so eine Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit einbauen könnte in die Rentenversicherung, aber die eigentliche Berufsunfähigkeitsrente immer separat. So meine persönliche Meinung.
Ich bin bei dir, Patrick. Ich wollte dich einfach nur kurz schwitzen lassen, ob ich es anders sehe oder genauso sehe.
Ich weiß doch, wie du siehst.
Tatsächlich gibt es auch ein paar, wie soll ich sagen, Spiele am Markt, die das tatsächlich anders sehen. Aber ich bin da vollkommen bei dir, auch aus den genannten Argumenten von dir, die alle sehr, sehr einleuchtend sind. Und wenn wirklich am Ende des Tages nur so dieses Thema, du kannst von der Steuer absetzen, Ich finde, in der Regel solltest du nie unbedingt ein Versicherungsprodukt abschließen aufgrund irgendeiner steuerlichen vielleicht Absetzbarkeit oder sonst was. Vielleicht noch ein Punkt damit dazu. Ich glaube, wenn man es clever macht, wird man auch von der Kohle, die am Ende rauskommt, besser fahren, wenn man das Ganze trennt, weil wer sagt denn, dass der Versicherer, bei dem du deine BU hast, auch genau der richtig gute Versicherer ist für eine richtig, richtig gute Rentenversicherung? Ja. Hm. Das kann man vielleicht noch mit dazu fügen. Und übrigens, der Verbraucherschutz sieht das genauso. Ja. Hm. Ja, die sehen das genauso. Nicht nur wir als die Versicherungsheinis, die solche Sachen verkaufen, sondern der Verbraucherschutz ist hier auf unserer Seite, was unsere Meinung hier angeht. Das ist doch auch mal was, oder?
Das ist mal was.
Sehr schön. Das ist sehr schön.
Ja. Ja. Ich meine jetzt sämtliche Spitzen. Ja, das gut. Waren die Fragen. Wir haben eine, glaube ich, relativ lange Episode jetzt aufgenommen.
Ja.
Aber ich hoffe natürlich, dass unseren Hörern, dass euch das gefallen hat. Und wir fanden super, dass tatsächlich so viele Fragen kamen. Wir haben natürlich lange nicht alle, was der dir erzählt, über 50 kamen an einem Tag. Ne? Das ist ja, du hast ja gestern Abend oder irgendwie so hast du das ja.
Hast die Story gemacht, ja.
Hast die Story gemacht und dann kam das so rein. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Und ich denke, dass wir das vielleicht auch auf andere Versicherungsarten, die es so gibt, vielleicht auch mal ausdehnen werden. Also folgt gerne dem Basti, wie er es ja anfangs schon gesagt hatte, auf Instagram unter Versicherung mit Kopf und folgt auch gerne mir auf Instagram unter Was ist Versicherung, weil dann kriegt er es mit und dann könnt ihr auch, natürlich, wenn ihr so hört, könnt ihr uns auch gerne so irgendwelche Fragen schicken, die wir dann in einem der nächsten Podcasts verwurschteln können.
Absolut. Genau. Ja, und in diesem Sinne, gerne noch bei iTunes eine Rezension da lassen. Da freuen wir uns natürlich immer. Dauert vielleicht nur 2-3 Minuten, wenn dir die Folge gefallen hat. Da freuen wir uns sehr drüber.
Ja. Das tun wir.
Und ansonsten, hätte ich gesagt, wir hören uns.
In der nächsten Folge.
Ciao. Ciao.